Servus.
Hi.
Und hallo, willkommen zur 121. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreicher Ausgabe der Zeit in Wien.
Unser Thema diese Woche und auch nächste Woche, wir haben uns nämlich eine Doppelfolge vorgenommen, und zwar zum Thema USA. Was für ein Verhältnis haben unsere Länder eigentlich zu diesem Land, in dem ja gerade das Coronavirus besonders heftig grassiert und auch Wahlen anstehen? Im Herbst, das werden wir aufteilen.
100 Tage, Lenz, sind es jetzt, glaube ich, noch.
Wahrscheinlich dann nur noch 99, wenn zumindest diese Sendung rauskommt. Es sind also nur noch zweistellige Tage bis zur wichtigen Wahl in den USA. Wir wollen deshalb in dieser Woche darüber reden, wie unser Verhältnis zu diesem Land eigentlich so historisch war, wer so dahin ausgewandert ist, was so die USA andersrum vor uns getan haben und so weiter. Und in der nächsten Folge reden wir dann darüber, wie es in den letzten Jahren und aktuell so aussieht mit unserem Verhältnis zu den USA. Das zweite Thema diese Woche ist außerdem noch Knigge Teil 3. Wir reden über Kleidervorschriften, was wir so anziehen müssen, was wir anziehen wollen in unseren Ländern, zu welchen Anlässen. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können sich einmischen zum Thema Knigge und zu allen anderen Themen natürlich auch unter alpen@zeit.de.
Gut, aber stopp, Lenz, wir haben einen erkenntnistheoretischen Durchbruch zu vermelden in diesem Podcast.
Okay, also nach den ganzen Historikerrunden jetzt ein Philosophie-Seminar mit Matthias?
Ja, Fernuni. Nein, aber unser geschätzter Herr Kollege Gasser hat ein Hirn.
Ja, okay.
Du hast es angezweifelt bisher, ja?
Unser geschätzter Herr Kollege Gasser hat ein Hirn. Und zwar hat er das nicht selber erkannt und bemerkt. Nein, sein eigener Bundeskanzler hat ihm das im Umkehrschluss bestätigt.
Okay, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Das meinst du, ja. Also, Sebastian Kurz gab dem österreichischen Privatsender Puls 4 ein Interview und die Moderatorin Alexandra Wachter sprach ihn darauf an, auf die Kritik an seinem Benehmen beim EU-Gipfel. Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, als Macron und Co. fast die Nerven verloren, weil er immer rausgerannt ist und so weiter. Kurz war genervt über diese kritischen Fragen und darauf entspann sich folgender Dialog. So steht es in der Zeit. Das war, was ich zitiert habe, sagt die Moderatorin. Und Kurz geht dazwischen und sagt, aber Sie haben ja ein eigenes Hirn.
Genau, und weil besagter Zeitartikel, den Herrn Kurz da zitiert, oder den die Moderatorin da zitiert und den Herrn Kurz in Rage brachte, weil dieser besagte Zeitartikel eben vom Kollegen Gasser stammt, heißt das im Umkehrschluss, Kollege Gasser hat ein Hirn.
Danke dir vielmals.
Ja, ich muss mir danken. Du musst dem Sebastian Kurz danken.
Also das ist übrigens, also warum das Ganze so in die Luft gegangen ist, war ja, dass diese Passage aus dem Interview eigentlich rausgeschnitten worden ist. Aus der Presseagentur gab es da auch eine Intervention aus dem Kanzleramt. Dort wird das allerdings bestritten. Und dass eben diese Stelle dann doch bekannt wurde, hat dann vergangene Woche für ziemlichen Aufruhr gesorgt.
Das ist aber nicht das Einzige, was wir noch nacherzählen müssen von letzter Woche, sondern wir müssen auch noch ein paar sehr seltsame Grußformeln, über die wir ja vergangene Woche gesprochen haben, nachtragen, die wir per Hörerinnenpost erhalten haben. Zum Beispiel von Melanie. Melanie schreibt uns aus Dänemark, dem Land, das in den 70er Jahren einfach entschieden hat, die Sie-Form abzuschaffen. Da wird sich's also rundum geduzt. Sie schreibt, lustige Situation. Ich im Gespräch mit einer dänischen Deutschlehrerin. Auf Dänisch habe ich sie natürlich geduzt. Das Siezen gibt es ja nicht mehr. Irgendwann hat das Gespräch dann auf Deutsch gewechselt und ich habe diese Dame ganz selbstverständlich gesiezt, was sie zum Lachen fand. Das ist natürlich noch komplizierter. Das sagt sie jetzt nicht mehr, das sage ich, als das Hamburger Sie, über das wir gesprochen haben.
Ja, und dann gab es noch aus Bern den Andreas, der uns geschrieben hat. Offenbar ist es dort auch mega kompliziert. Wir siezen nicht, sondern wir dirzen, wobei das, oder habe ich das richtig ausgesprochen, Matthias?
Dirzen.
Und das Dir bedeutet ihr, das klingt von daher extrem zürcherisch oder Deutscher, der Dialekt zu sprechen versucht, wenn hier jemand, könnet sie mir säge wahrscheinlich, fragt.
Es ist auch total fies, dass Florian das jetzt aufsagen muss.
Matthias hat mir das irgendwie untergejubelt. Also das bedeutet, dann können Sie mir sagen, während der Berner natürlich, könnt ihr mir sagen, benutzen würde.
Das hat nicht mit Kötzeln zu tun. Könnt ihr mir sagen.
Konsequenterweise sagt deshalb auch kein Berner Grüezi, was offenbar von ich grüße sie kommt, sondern Grüßech, oder?
Ich kann selber nicht
grüße euch.
Aber das war ja noch nicht alles. Also aus Hamburg schreibt uns Kerstin: Mein Vater hatte bis in die 70er Jahre hinein noch Kollegen, die das Hamburger Du nutzten, das dort im Arbeitsleben früher tatsächlich üblich war, wenn man sich etwas länger kannte. Und es ging so: Herr Meier, kannst du mir bitte mal den Stift reichen? So, also du, Herr Jakobsen, fangen wir jetzt mal an.
Kommen wir zum Thema USA Teil 1, historisch sozusagen die ersten 400 Jahre heute. Ich fange mal mit einer sehr unamerikanischen Frage an. Wie viele Schweizer und Österreicher sind denn überhaupt in die USA ausgewandert, damals in der Siedlerzeit? Spielten eure Landsleute bei der Besiedlung der USA eine Rolle?
Warum sollen sie keine Rolle gespielt haben?
Weil man zumindest eher von den Engländern und von den Iren und auch von den Deutschen hört, die darüber gegangen sind.
Du meinst, weil klein und so, ne? Du wolltest eigentlich sagen.
Das wolltest du mir jetzt in den Mund legen, aber bitte, echauffiere dich.
Ich muss dich immer wieder darauf hinweisen, dass Österreich-Ungarn mal richtig groß war, aber ich will dich jetzt nicht darauf hinweisen, weil sonst unterstellst du mir wieder Minderwertigkeitskomplex. So lasse ich es.
Ja, den muss ich dir ja nicht unterstellen, den beweist du ja jede Woche. Aber was ich ehrlich gesagt ganz naiv meinte, sind denn viele in die USA ausgewandert in den Siedlerzeiten damals oder nicht? Das hing ja auch oft mit den Umständen in den Herkunftsländern zusammen. Also wenn es in den Herkunftsländern besonders große Probleme gab oder man sich diskriminiert fühlte oder verfolgt wurde, dann war das ja ein guter Grund, in die USA auszuwandern und da neu anzufangen. Und ich habe gehört, dieses Österreich-Ungarn, das du gerade schon wieder so groß gemacht hast, das soll ja auch ganz schön gewesen sein.
Ja, es war total nett. Also alle haben sich so in den Händen gehalten, sind im Kreis gesprungen, haben Wiener Lieder gesungen und sind auf die Jagd gegangen. Das kennst du ja aus den Peter-Alexander-Filmen. Das ist ja keine Fiktion, das waren Dokumentationen.
Wie muss man sich das, also es war so eine imperiale Waldorfschule, oder?
Ja, also bei Josef Roth, zumindest mit Spätwerk, habe ich das sehr ähnlich gelesen, dass das ganz schön gewesen sein soll.
Du mir nicht den Josef Roth schlecht machen.
Nein,
niemals. Wobei er dann im Exil allerdings schon recht arge Schnulzen geschrieben hat. However, also wir sprechen jetzt mal von der Zeit vor den 30er Jahren. Und ja, da sind schon ziemlich viele ausgewandert. Es gab immer Auswanderung, aber so richtig losgegangen ist es ab 1880. Die Zahlen sind allerdings recht vage und das gilt zwar für alle natürlich, aber ganz besonders halt für Auswanderer aus der Habsburger Monarchie, weil die kamen, keine Ahnung, nach Ellis Island und dort waren sie dann Böhmen oder Ungarn oder was weiß ich, weil das mit der nationalstaatlichen Idee war ja jetzt nicht so einfach und deutschsprachig war ja sowieso nur die Minderheit. Und also es gibt so ein paar Zahlen, die man findet. Zum Beispiel 1920 gab es in den USA eine Volkszählung, da gaben 13,7 Millionen Menschen an, nicht in den USA geboren zu sein. Davon sollen wiederum rund 2 Millionen aus dem Gebiet kommen, das bis ein paar Jahre davor die Habsburger Monarchie war. Und wenn man jetzt nur die Österreicher, also die Cisleitanier, rausrechnet, dann kommt man angeblich auf 575.000. Manche sagen, die Zahl sei viel zu hoch, andere sagen wiederum, sie sei viel zu niedrig. Es gibt dann auch noch aus den 20ern, also 1926, so eine Art Reiseführer für österreichische Auswanderer. Und denen wird dann empfohlen, dass man sich doch in New York niederlassen soll, weil dort bereits 126.000 gebürtige Österreicher leben sollen. Kurzum, ich weiß es nicht genau.
Gut, aber Friendos, ihr rutscht mir jetzt etwas gar schnell durch die amerikanische Geschichte. Also erstens, ich habe in einem Interview das Florian the Brain Gasse mit einem, wen wundert es, Historiker geführt hat, habe ich gelernt, dass ein Österreicher für die Unterjochung des amerikanischen Kontinents eigentlich hauptverantwortlich war.
Also ob Karl V. sich als Österreicher gesehen hat, sei mal dahingestellt, aber es war vor allem Südamerika, so genau hast du es offenbar nicht gelesen.
Gut, also und zweitens, also ich will doch hier darauf hinweisen, dass ein Schweizer maßgeblich daran beteiligt war, als es darum ging, das US-amerikanische Staatsmotto, will ich mal sagen, zu definieren. Ende des 18. Jahrhunderts.
Und wer war das und was an dem Staatsmotto ist schweizerisch und was ist überhaupt das Staatsmotto?
Pursuit of Happiness, also das Streben nach Glück und das geht zurück oder wurde angeregt vom Genfer Naturrechtler Jean-Jacques Burlamaqui, der lebte 1894 bis 1748.
Das und geht sich nicht aus, 1894 bis 1748.
1694 bis 1748, Entschuldigung. Und der hat das Streben nach Glück als naturgegebenes Menschenrecht definiert und eben hat darum vermutlich diese berühmte Formulierung Pursuit of Happiness in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung geprägt, hat eben angeregt. Und noch zu deiner Frage, Lenz, ja klar, also auch aus der Schweiz zogen es viele Menschen in die USA, zeugen auch zum Beispiel zu Orte wie New Glarus in Wisconsin oder New Bern in North Carolina. Und den Höhepunkt der Amerika-Auswanderung, das war in unseren anderen Ländern, glaube ich, etwa gleich, war auch in der Schweiz in den 1880er Jahren, als 82.000 Schweizer Einwanderer von den amerikanischen Behörden registriert wurden. Und zum Vergleich, damals leben 2,8 Millionen Menschen in der Schweiz. So. Und da gibt es auch noch einen Literaturtipp dazu. Ich glaube, ich habe den schon mal gegeben. Der spielt dann aber etwas später, also in den 1920er Jahren, und zwar nicht Anfang, nicht Ende, von Plinio Martini. Das ist die Geschichte eines Tessiners aus dem Machatal, der 1927 nach Kalifornien auswandert und dann 20 Jahre zurückkehrt. Wirklich ein super Buch.
Ja, die Deutschen haben natürlich noch viel mehr Auswanderer in die USA gestellt, was auch einfach an den Größenverhältnissen liegt. Ich habe ein Beispiel gefunden aus dem Jahr 1882. Da sind in einem einzigen Jahr 250.000 Deutsche in die USA eingewandert. Die Deutschen haben eine lange Zeit lang in den USA sogar die größte Herkunftsgruppe gestellt, noch vor den Briten und vor den Iren, also die dann ja später dominierend wurden und auch die wichtigen Posten vor allen Dingen besetzt haben und die Kultur geprägt haben. Aber es gibt bis heute noch Regionen in den USA, die vor allem von deutschen Städtenamen, von deutschen Einsiedlern geprägt wurden. Also es waren wirklich viele, viele Millionen, die über die Jahre ausgewandert sind.
Und irgendwann waren auch Friedrich Trump und seine Frau Elisabeth Christas Kallstadt in der Pfalz darunter. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Great people, great people. Aber interessant ist übrigens, also was die Menschen aus Europa trieben. Also du hast vorhin erwähnt, Lenz, eben irgendwie Verfolgung etc. Das war das eine, aber allem vor allem waren es Landwirtschaftskrisen. Also 1816, 17, dann 1851 bis 1855 und was wir jetzt schon zweimal erwähnt haben, diese 1880er Jahre, also 1880 bis 1884. Da ist das Interessante daran, dass aber diese dritte Krise nicht durch Wetter, Vulkanausbrüche oder das Klima ausgelöst wurde, sondern ausgerechnet durch die Getreideimporte aus den USA, die dann wiederum den Marktpreis in Europa einbrechen ließen.
Globalisierung, und, ne? Das ist schon die erste Verheerung der Globalisierung gewesen.
Ich glaube, die erste geht vermutlich schon weiter zurück, aber so eine der Konsequenzen der sich stets stärker globalisierenden Welt. Und da sprach damals auch hier vom Amerika-Fieber. Und da gibt es auch noch eine Geschichte zu Popo-Fieber. Also 1848 löste quasi ein Schweizer eigentlich den kalifornischen Goldrausch aus, nämlich auf dem Grund und Boden von General Sutter wurde bei Sutter's Mill 1839 gründete der dort seine Privatkolonie in Neu-Helvetien in der Nähe des heutigen Sacramento. Also im 1848 wurde dort Gold gefunden und dann war die Hölle los.
Warum wundert mich das nicht, dass die Schweizer am Goldrausch beteiligt waren?
Aber das Lustige daran, aber nachher kannst du gleich Kalifornien, ich weiß, was du sagen willst. Aber nur noch Muscles und nicht Brain. Weißt du?
Nee. Jetzt nimmst du mir nicht weg. Jetzt warte
schnell. Aber der Witz ist, dass der Sutter selber, der ist nachher völlig verlumpt, der hatte gar nichts von dem Goldrausch. Der war nicht so erfolgreich, wie man denken könnte. Der wurde dann völlig überrannt und so. Aber ja, Entschuldigung, Kalifornien.
Ich wollte eigentlich nur, weil du Kalifornien erwähnt hast, einmal den Namen Arnold Schwarzenegger unterbringen. Einfach nur, dass es gesagt ist.
Okay, ihr hattet den berühmten Gouverneur. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir kommen nachher noch dazu, was die Schweizer so beigetragen haben in Sachen Personal zu der amerikanischen Regierung. Aber sag mal, Florian, Deutsche und Österreicher, wir hatten ja, man sieht das ja auch bei uns jede Woche, noch nie das einfachste Verhältnis. Wie war das denn dann drüben auf der anderen Seite des Atlantiks? Sind wir uns da näher gekommen?
Kommt ein bisschen drauf an, wo man hinschaut. Also viel Österreicher, also wir reden jetzt von deutschsprachigen Österreichern, die blieben schon ganz gern unter sich. Die haben da auch ordentlich Folklore abgezogen. Also zum Beispiel gab es in New York den österreichischen Bauernball ab 1892 oder das Weinlesefest. Ich habe sogar irgendwann mal von einer Andreas Hofer Schützenkompanie gelesen, die da aufgetreten ist. Allerdings haben sich halt manche Deutschsprachigen, die aus der Monarchie kommen, sind schon zu den Deutschen gezählt. Also das großdeutsche Denken war ja recht weit verbreitet. Aber wer sich oft wirklich nicht ausstehen konnte, das waren die Leute aus der linken oder der anarchistischen Szene, die ausgewandert sind. Da gibt es super irre Geschichten von Österreichern und Deutschen, die sich dann an die Gurgel gegangen sind, weil sie sich zuwider waren. Und teilweise haben sie die Konflikte aus der Heimat mitgebracht und dann halt in den USA weiter ausgetragen. Manchmal sind es dort entstanden. Und es gibt ein richtig gutes Buch über die deutschsprachige Anarchistenszene in New York von 1880 bis 1914.
Oh Gott, das wird so unfassbar abseitig jetzt.
Nein, jetzt warte mal, es geht nur um den Titel. Der Titel ist nämlich Beer and Revolution.
Wie hieß das, was du letzte Woche gesagt hast, Matthias, über die Flugzeuge oder vor zwei Wochen, Bübli irgendwas? So klingt das auch, nach so einer Jungs-Fantasie.
Ja, genau. Und in diesem Buch ist auch von einem kleinen Wien die Rede und der Autor Tom Goyens wundert sich über die Winzigkeit der Gruppe und den Staub, den sie aber trotzdem aufgewirbelt hat. Und was auch noch kurz gesagt gehört, es gibt eine Dissertation über Auswanderung in die USA bis 1930, die auch im Netz zu finden ist und die heißt Österreichische Auswanderung in die USA 1900 bis 1930 von Kurt Bedner. Große Empfehlung auch.
Ernsthaft, Florian, hast du das gelesen?
Das ganze Ding? Nein, aber Teile davon, ja.
Aber den Titel, ja, okay. Aber Matthias, Florian hat ja gerade schon mit Herrn Schwarzenegger angegeben. Wie ist das denn bei dir? Es gibt sogar einen US-Präsidenten mit Schweizer Wurzeln. Weißt du, wer das war?
Ich habe jetzt extra nicht gegoogelt und ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass ich es herausgefunden habe. Barack Obama. Aber die Details, ehrlich gesagt, kenne ich nicht.
Ja, die sind ja auch unglaublich kompliziert und würden auch die Länge dieser Sendung sprengen. Also kurz gesagt, die Mutter von Barack Obama hat über mehrere Ecken und Generationen familiäre Wurzeln im Kanton Freiburg in der Gemeinde
Riesch. Das ist sehr weit hergeholt.
Ja, aber das ist ja auch ein eigenes Thema, das amerikanische Stammbaumfetisch.
Aber Matthias, du bist übrigens reingefallen, du hättest vielleicht besser doch googeln sollen. Ich meinte nämlich gar nicht Barack Obama, ich meinte
Robert. Was?
Ich meinte Herbert Hoover, der hat nämlich ein paar direktere Verbindungen zu euch in die Schweiz. Der war Präsident von 1929 bis 1933, also während der großen Wirtschaftskrise. Und die Familie seines Vaters, die hieß eigentlich nicht Hoover, sondern Huber. Die waren aus der Pfalz.
Der Herbie Huber.
Genau, die waren aus der Pfalz eingewandert, also aus Deutschland, aber dahin waren sie wiederum eingewandert aus Oberkulm im Kanton Aargau. Also eine amerikanisch-schweizer-deutsche Geschichte, quasi transalpin und transatlantisch, der Herr Hoover.
Apropos transalpin und transatlantisch, Österreich hat im amerikanischen Bürgerkrieg eine nicht unwichtige Rolle gespielt.
Oh, gilt da wiederum, wenn Österreich auf die Welt trifft, nimmt die Welt Schaden, oder?
Ja, wie man es nimmt. Also Kaiser Franz Josef hat ja die Südstaaten nicht anerkannt, Frankreich und Großbritannien haben das schon getan, aber das meinte ich gar nicht, sondern es gibt das Lorenz-Gewehr, Gewehr für die Infanterie, und das war ein echter Kassenschlager, also ein Kassenschlager der österreichischen Rüstungsindustrie, und das Ding wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts produziert und es haben sich alle drum gerissen, also in fast jedem grausligen Krieg wurde es eingesetzt und allein nach Amerika wurden mehr als 250.000 Stück verkauft.
Und wenn ich jetzt von uns auf euch schließen müsste, würde ich jetzt sagen, ihr habt das sicher dann an die Nord- und Südstaatler verkauft.
Nein, in dem Fall wirklich nur in die Unionsstaaten.
Wobei es ja auch noch einen Schweizer gibt, der im Bürgerkrieg eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Und ausnahmsweise war es mal kein Banker.
Genau, also das, du meinst vermutlich...
Aber ein Söldner wahrscheinlich, oder? Banker und Söldner, das ist doch...
Ja, Söldner passt eigentlich doch schon. Du meinst vermutlich Henry Wirz, der als junger Mann aus Zürich in die USA ausgewandert ist und der hat sich in den Südstaaten in den Sold von Plantagenbesitzern gestellt und schließlich in den Reihen der konföderierten Armee gekämpft. Und die Geschichte geht so, die hat mal ein Praktikant bei uns, Simon Marti, aufgeschrieben, der hat dazu auch eine Arbeit, glaube ich, mal verfasst. Also in Virginia zerfetzt er einen Granatsplitter die rechte Hand von Wirz und musste seine Schmerzen mit Laudanum, einem brutal starken Schmerzmittel, immer wieder betäuben. Aber auf jeden Fall, der Kampf an der Front im Krieg ist dann für ihn vorbei. Seine Vorgesetzten finden dann aber bald eine neue Aufgabe und er soll nämlich helfen, die Abertausenden von Kriegsgefangenen aus dem Norden zu bewachen. Das ist dann im April 1864, indem er zum Kommandanten des Gefangenenlagers Camp Sumter ernannt wird, und zwar in der Nähe von Andersonville, im Westen von Georgia, und in die Geschichtsbücher wird der Ort dann als die Hölle von Andersonville oder das Lager als die Hölle von Andersonville eingehen. Das Lager ist nämlich schnell überfüllt und von den insgesamt waren da 45.000 Männer inhaftiert und davon sterben unter den Augen von Wirz 13.000. Ein Soldat der Unionsarmee, der notierte dann in seinem Tagebuch, Zitat, ich beobachte Männer, die herumliegen und ihren letzten Kampf kämpfen, andere liegen da wie tote Pferde mit von der Hitze aufgedunsenen Leibern, alle Viere in die Luft strecken, der Geruch, der von ihnen ausgeht, ist unbeschreiblich. Und die Bewacher haben Order, jeden zu erschießen, der die Sicherheitslinie an den Palisaden, an die sogenannte Deadline, übertritt. Und Flüchtige lässt Wirz mit Hunden jagen und wenn sie erwischen, dann lässt er in Ketten legen. Nach dem Krieg dann wird Wirz verhaftet und am 10. November 1865 in Washington öffentlich gehängt, verurteilt wegen Kriegsverbrechen. Und, wisst ihr, wie man ihn genannt hat?
The Swiss Man.
The German Lies, die deutsche Laus.
Das ist eh so ein Phänomen, ne? Dass alles, was deutschsprachig ist, im Ausland dann einfach Deutschland zugeschrieben wird, an üblen und auch an guten Dingen. Tut mir leid, dass ihr da eingemeindet werdet, sage ich auch im Namen des 19. Jahrhunderts. Aber lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen weiter in die Gegenwart kommen. Wir sind jetzt auch ziemlich im 19. Jahrhundert hängen geblieben. Es gab ja dann aus Deutschland noch eine sehr große Emigrationsphase in die USA, nämlich zur Nazizeit logischerweise am bekanntesten. Sind wahrscheinlich die vielen Intellektuellen, die in die USA gegangen sind, vor allen Dingen nach New York und Kalifornien, wo es ja fast so eine Art deutsche Intellektuellenkolonie gab. Ich zähle mal nur ein paar auf, die da drunter waren. Ne? Also Albert Einstein, Bertolt Brecht.
Stopp. Albert Einstein ging als Schweizer in die USA.
Okay, aber jetzt hast du es auch sehr präzise formuliert. Er ging als Schweizer in die USA, aber er ist halt in Deutschland geboren. Also insofern auch eher wie Herbert Huber eine transalpine, transnationale Geschichte.
Und Albert Einstein lassen wir uns nicht nehmen.
Du kannst 50% von Albert Einstein haben. Wir haben dafür noch Bertolt Brecht, Max Ernst, Hannah Arendt, Thomas und Heinrich Mann, Walter Gropius, Marlene Dietrich, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Kurt Weil, Erich Maria Remarque. Und das sind wirklich nur die aller bekanntesten, die einem so einfallen, die in den USA emigriert sind, während Hitler hier gewütet hat und in Europa Krieg herrsche. Und von den damals Geflohenen sind auch einige erst in den USA wirklich berühmt geworden, zum Beispiel ein gewisser Heinz Alfred Kissinger, der, als er 15 Jahre alt war, mit seiner Familie aus Fürth in die USA emigrierte und dann als Henry Kissinger später Außenminister war und heute immer noch gerne interviewt wird, wenn es darum geht zu erklären, was die USA eigentlich so in der Welt an Kriegen führen und warum.
Und der beweist auch, dass man es als Fußballfan weit bringen kann. Der ist doch eingefleischter Fan von Greuther Fürth, oder?
Ja, es ist nicht hinderlich zumindest, aber er ist nicht deshalb Außenminister, weil er Fan von Greuther Fürth ist. Tut mir leid, liebe Fürther.
Ihr schafft es echt immer auf Fußball zu kommen. Es ist eine Katastrophe.
Aber erzähl du besser mal, wer denn von euch in die USA migrierte, als ihr da der Welt großen Schaden angerichtet habt.
Also ich meine, Josef Roth hast du schon erwähnt, der wollte zwar nach Amerika, kam aber nur bis Frankreich, wo er dann gestorben ist. Und ja, ich meine, Liste wie Lenz könnte ich jetzt auch aufzählen, es waren natürlich unglaublich viele, also die Intelligenz hier ist ausgewandert oder geflüchtet. Zwischen 1938, also dem Anschluss, und 1941 flohen 126.000 bis 128.000 Jüdinnen und Juden aus Österreich. Und davon rund 30.000 in die USA.
Und das ist jetzt wirklich ein großer Unterschied zwischen unseren drei Ländern. Diese Welle gab es als Welle bei uns in der Schweiz nicht. Das böse Zungen würde jetzt behaupten, wir hätten halt auch nie so eine Intelligenz hier gehabt wie ihr, aber auf jeden Fall während den Kriegsjahren gab es nicht so Massen-Elite-Migrationen in die USA. Aber es gab andere Figuren, andere Schweizerinnen und Schweizer, die die USA auch prägten. Also zum Beispiel Ottmar Amann, der hat in New York die George-Washington-Brücke und die Verrazano-Narrows-Brücke gebaut, wobei interessanterweise er sein Ingenieurhandwerk bei einem gewissen Gustav Lindenthal gelernt hat, einem Brückenbau, der ursprünglich aus dem K&K Brünn stammte. Oder Louis Chevrolet, der 1911 in Detroit die Chevrolet Motor Car Company gründete. Und eine der skurrilsten Geschichten, finde ich aber, ist jene von Emil Frey, die auch extrem viel sagt über die Schweiz im 19. Jahrhundert. Und zwar zog der 1860 ohne Berufsabschluss in die USA und auch er meldete sich freiwillig zum Dienst im Bürgerkrieg, aber in der Armee der Nordstaaten. Und nach der Schlacht von Gettysburg war er anderthalb Jahre lang in Kriegsgefangenschaft, kehrte 1965 in die Schweiz zurück, wurde als Kriegsheld hier gefeiert und machte als Politiker Karriere hier, dass er 1890 sogar in den Bundesrat gewählt wurde. Also stellt euch das heute mal vor, dass hier überhaupt nicht mehr.
Matthias, jetzt bist du wieder im 19. Jahrhundert gelandet. Ich habe echt mit aller Kraft versucht, endlich ein bisschen weiter nach vorne zu kommen in der Geschichte.
Entschuldigung.
Ja, genau, Entschuldigung, ist dir einfach egal. Okay, also ich mache jetzt einfach mal einen Sprung und springe in die Nachkriegszeit, denn da wurde ja das Verhältnis der USA zu Deutschland und von Deutschland zu den USA erst so wirklich besonders und erst so wirklich wichtig. Natürlich einmal deshalb, weil die USA mit anderen Alliierten Deutschland befreit und dann auch besetzt gehalten haben für viele, viele Jahre und ja bis heute auch noch hier stationiert sind mit zehntausenden Soldaten, worum es jetzt ja eine große Debatte gibt, ob das auch so bleiben soll. Aber es war lange Zeit normal, auf den deutschen Autobahnen und Straßen amerikanische Soldatenkonvois, Militärkonvois zu treffen und das ist es auch immer noch. Sie haben ja mit Rammstein hier auch eine der wichtigsten Militärbasen außerhalb der USA. Aber das Ganze begann ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg, diese besondere Beziehung, vor allen Dingen mit dem Marshallplan. Der sagt euch auch was, oder?
Schon, ja, den gab es in ganz Europa, Lenz. Deshalb hieß er übrigens auch European Recovery Program und Österreich hat davon ziemlich profitiert.
Und sogar die neutrale Schweiz erhielt Geld.
Also ja, okay, ihr habt mich erwischt. Ich fürchte, das ist tatsächlich wieder so ein klassisches Beispiel für deutsche Selbstbezogenheit. Und ich sage jetzt extra deutsche Selbstbezogenheit, damit ich nicht einfach nur die Schande alleine tragen muss. Es geht nicht nur um meine Selbstbezogenheit. Ich glaube, dass tatsächlich die meisten Deutschen den Marshallplan eher nur mit Hilfe für Deutschland assoziieren und nicht mit Hilfe für auch andere westeuropäische Länder. Aber ja, es stimmt absolut, also was ihr sagt.
So, jetzt fertig, Kota.
14 Milliarden Dollar hat die US-Regierung nach dem Krieg für den Wiederaufbau in Westeuropa ausgegeben, mithilfe dieses Marshallplans. Und zusätzlich zu dem natürlich, was sie als Besatzungsmacht zumindest in Deutschland eh schon so gemacht hat. 14 Milliarden klingt nicht so viel, aber wenn man die Inflation mit einberechnet, also mit einberechnet, dass damals alles deutlich billiger war als heute, also die steigenden Preise, wenn man die mit einberechnet, dann wäre man heute eher so bei 150 Milliarden Dollar. Das ist schon eine gewaltige Summe, die sie da in die Hand genommen haben. Nur ein Zehntel von diesen 14 Milliarden, um die es damals ging, ging nach Deutschland. Der Rest ging tatsächlich in andere Länder. Da habt ihr mich tatsächlich erwischt. Deutschland war da gar nicht so wichtig. Das Konstrukt, in dem das Geld ausgegeben wurde, zumindest in Deutschland, war ziemlich kompliziert, aber auch ziemlich klug. Die USA lieferten Mittel, also Waren nach Deutschland, nach Westeuropa, Treibstoff, Medikamente, Lebensmittel. Und den Kaufpreis dafür mussten die Deutschen schon zahlen, aber der ging quasi nicht an die USA, sondern blieb quasi im Land, und zwar in einem Fonds, der nicht von den Amerikanern verwaltet wurde, sondern von den Deutschen selbst, in der sogenannten Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und die hat dann von dem Geld, also quasi von dem Geld, das sie eingenommen hat für die Waren, die die Amerikaner gespendet haben, von dem Geld hat diese Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, Kredite in Deutschland vergeben, die geholfen haben bei Unternehmensgründung, bei Häuserbau und so weiter und damit zum Wirtschaftswunder in Deutschland ziemlich massiv beigetragen haben. Das war eine ziemlich clevere Konstruktion. Die KfW gibt es auch bis heute und macht auch bis heute noch ähnliche Dinge, also hilft quasi mit politisch gewollten Krediten bei Dingen, die man als wichtig erachtet. Und der Erfinder dieses Plans, der US-Außenminister George Marshall, erhielt dafür, für diesen Plan dann später auch den Friedensnobelpreis. Und ich finde diesen Plan bis heute ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert und auch bewundernswert. Also wie die Siegermacht USA, die ja gegen Deutschland gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg, anstatt sich Reparationen zahlen zu lassen, wie das ja andere Länder getan haben, in anderen Kriegen und auch in diesem Krieg andere Alliierte das getan haben, sich stattdessen am Wiederaufbau beteiligt hat. Das zeugt wirklich, finde ich, von menschlicher und politischer Größe. Und Marshall, dieser Außenminister, hat seinen Plan 1947 dann auch folgendermaßen erklärt, ich zitiere: Unsere Politik richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder gegen eine bestimmte Doktrin. Sie richtet sich gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos. Ihr Zweck ist die Wiederbelebung einer funktionierenden Weltwirtschaft, damit politische und soziale Bedingungen geschaffen werden, unter denen freie Institutionen existieren können. Das finde ich wirklich ein ziemlich, ziemlich hehres Ziel, gerade kurz nach einem Weltkrieg.
Weil du von Reparationen gesprochen hast, also bei uns war es so, dass durch den Marshallplan ziemlich genau das ausgeglichen wurde, was die Sowjets einkassiert haben. Also in Zahlen 1,8 Millionen Dollar wurden dann Reparationen nach Moskau verfrachtet. Milliarden, Entschuldigung. Und die Summe kam wiederum aus dem Marshallplan nach Österreich. Und die US-Botschaft meinte 1952, die amerikanische Hilfe trägt in erster Linie dazu bei, das Land für die direkten und indirekten Verluste, die ihm von den Sowjets zugefügt werden, schadlos zu halten. Das war allerdings auch damit verbunden, dass sich Österreich halt nach Westen orientiert hat. Also das Land war dann auch ein bevorzugtes Ziel des Marshallplans. Und der Wirtschaftshistoriker Roman Sandgruber hat mir mal gesagt, dass kein anderes europäisches Land so davon profitiert hat wie Österreich. Also wenn man es jetzt pro Kopf rechnet.
Florian, jetzt wo wir uns so schön mit den Details des 20. Jahrhunderts beschäftigt haben, will der liebe Matthias unbedingt nochmal zurückspringen ins 19. Jahrhundert. Du kommst davon einfach nicht los. Es heißt ja manchmal, das ist das, was mir dazu einfällt, Matthias, dass die Schweiz die älteste Demokratie der Welt sei, aber ausgerechnet ihr habt euch eigentlich die Verfassung aus den USA abgeguckt. Hattet ihr keine eigene?
Entschuldige, aber, ja? Aber wer behauptet, dass die Schweiz die älteste Demokratie der Welt sei? Außer die Schweizer vielleicht selber.
Ja, die Schweizer selber, ja. Ich finde das immer, hab das immer mal wieder gefunden.
Okay. Aber ja, wir einigen uns darauf, wir haben den Amerikanern recht viel abgeschaut. Und kann auch sagen, ihre Verfassung half den Bundesstaatsgründern in der Schweiz im Jahr 47, 48, wir sind im 19. Jahrhundert.
Nein, so eine Überraschung.
Aus der Krise des Sonderbundskriegs herauszukommen. Also ihr wisst schon, das war damals dieser Mini-Bürgerkrieg hier in der Schweiz, als sich Katholiken und Protestanten gegenseitig auf den Kopf gaben. Und eine zentrale Rolle spielte dabei ein gewisser Ignaz Paul Vital Troxler, ein Appenzeller, der damals an der Uni Bern lehrte. Und er hatte die amerikanische Verfassung übersetzt und kommentiert. Und ihm ist es dann auch zu verdanken, dass die Schweiz heute zum Beispiel ein Zweikammersystem hat. Den amerikanischen Gründerväter wiederum, das ist interessant, waren wir Schweizer ein paar Jahrzehnte vorher eigentlich eher so ein abschreckendes Beispiel. Also 1778, da schlug der Bieler Tausendsassan Jean-Rodolphe Vautrevert seinem Freund Benjamin Franklin, also einem der Gründerväter, eine Friendly Union vor. Und er schrieb dann, let us be united as two sister republics. Als aber dann 1787 die Delegierten in Philadelphia die amerikanische Verfassung ausarbeiteten, da argumentierten zum Beispiel die wichtigsten Föderalisten damit, dass ein lockerer Staatenbund, wie das die Schweiz ist, der neige zur politischen Schwäche. Und die Eidgenossenschaft diente ihnen dann also als Beispiel für, wie der Historiker Jakob Tanner da mal schrieb, für staatliche Verwundbarkeit und für die Anfälligkeit für Interventionen von außen. Und ich glaube, im Teil 2 unserer US-amerikanischen transalpinen Miniserie kommen wir genau auf diese Intervention von außen, auch aus den USA, dann zurück.
Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
Es gibt ja so Stories, von denen ich behaupte, dass sie sich nur in Österreich abspielen können.
Es geht wir würden das gleich unterschreiben. Mach mal prinzipiell, okay. Lenz und ich.
Es geht mal wieder um Heinz-Christian Strache und eine Frau, diesmal keine Oligarchin, sondern um seine Mutter. Strache will ja bei der Wiener Gemeinderatswahl sein Comeback feiern, er tritt dafür mit einer eigenen Liste an den Team Strache und wer da an das Team Stronach erinnert wird, dem kann ich auch keinen Vorwurf daraus machen. Nun muss man, um in Wien passiv wahlberechtigt zu sein, seinen Hauptwohnsitz in der Stadt haben, irgendwie logisch. Doch man weiß halt schon, dass Strache und seine Familie auf einem schönen Anwesen in Klosterneuburg leben. Die Miete dort wurde ja teilweise von der eigenen Partei bezahlt, früher mal. Es wurde wahnsinnig viel Zeitungspapier mit Homestories aus dem Haus bedruckt. Und kann nun also jemand, der im Speckgürtel lebt, Wiener Gemeinderat werden? Eigentlich nicht. Doch Strache hat seinen Hauptwohnsitz gar nicht dort, sondern im Wiener Bezirk Landstraße, in der Wohnung seiner Mutter. Alles gut also? Nein. Es ist also nämlich sehr bitter. Im vergangenen Jahr stand nämlich die Polizei vor der Tür von Mutter Strache. Hausdurchsuchung. Nur Strache war nicht da. Und seine Mutter sagte damals aus, ich erkläre, dass mein Sohn hier nicht wohnhaft ist und keine persönlichen Gegenstände hat. Die Polizei zog daraufhin wieder ab und fuhr nach Klosterneuburg. Was es jetzt alles für die Wahl in Wien bedeutet, das wissen wir nicht, aber bitter ist es allemal.
Und wo wohnt der Hund?
Also in den Homestories springt er immer durch den Garten in Klosterneuburg.
Unser zweites Thema diese Woche mal wieder der Alpenknigge, Teil 3 Kleidervorschriften. Und ich steige gleich mit einer absoluten Knallernachricht ein. Bei der Sparkasse Essen gilt keine Krawattenpflicht mehr.
Also, war das als Push-Nachricht auf deinem Handy heute Morgen oder wie?
Ich bin meiner Heimatregion halt in besonderer Zuneigung verbunden. Also keine Krawattenpflicht mehr für die Mitarbeiter, natürlich. Gibt es bei euch irgendwo noch wirklich strenge Vorschriften, Krawattenpflicht und andere harte Dinge?
Ja, im Parlament, wobei man muss halt zwischen National- und Ständerat unterscheiden. Also im Nationalrat gibt es eigentlich keine festgeschriebene Kleiderordnung. Eine der Würde des Rates nicht angemessene Kleidung kann aber als störendes Verhalten ausgelegt werden. Das musste zum Beispiel Magdalena Matula-Blocher erfahren, die da kurz vor Beginn der Corona-Krise mit einer Maske im Nationalratssaal aufkreuzte und die dann abnehmen musste oder den Saal verlassen musste, weil das die Ratspräsidentin meinte, das ginge so also nicht. Im Ständerat, also kleinen Kammer mit den Kantonsvertretern, da gilt aber gemäß Geschäftsreglement, Zitat, tragen die im Rat anwesenden Personen eine schickliche Kleidung. Nach Auslegung des Ratsbüros bedeutet dies in der Praxis für die Herren mindestens Hemd, Jope und Krawatte oder Fliege und für die Frauen eine dem offiziellen Charakter des Ortes angemessene Kleidung, die, und jetzt wird's wichtig, auf jeden Fall die Schultern bedeckt. Und jetzt wird es nicht nur wichtig, sondern wirklich auch lustig. Im Sommer 2016 kam nämlich der Ratsweiber des Ständerats auf die Pressetribüne und sagte mit gedämpfter Stimme, zu einer Journalistin der NZZ, die das dann später auch aufgeschrieben hat: Können Sie bitte rasch mitkommen? Meine Chefin will mit Ihnen sprechen. Was war das Vergehen der Frau? Nackte Schultern.
Unglaublich. Also das würde zumindest bei uns im Parlament nicht mehr passieren, zumindest nicht, also jetzt nicht mehr, ne? Früher vielleicht schon, als Joschka Fischer 1985 erster grüner Minister wurde, in Hessen war das, Landesminister wurde er da, ließ er sich ja in so weißen Turnschuhen vereinigen, die heute sicher wieder absolut angesagt wären. Übrigens, hier tragen ja alle weiße Turnschuhe. Damals regte sich die CDU noch absolut irre darüber auf. Und Fischer hat dann übrigens im Nachhinein mal erzählt, dass er von seiner Fraktion dazu gezwungen wurde. Er wäre am liebsten in so edlen Lederschuhen aufgetreten, aber das hat seine Fraktion nicht zugelassen. Sie haben gesagt, wir müssen noch einmal ein Zeichen des Protests setzen. Dass Fischer dann später Embryoni-Anzügen berühmt wurde, passt dann irgendwie doch ganz gut.
War das Fischer auch? War das nicht nur Schröder mit Embryoni-Anzügen? Anzügen.
Ja, Fischer hat sich auch sehr gerne sehr schick gemacht. Er trägt ja auch heute noch sehr schöne Dreiteiler. Das kann er ja auch. Das steht ihm ja auch, das will ihm ja auch keiner missgönnen, aber dass er damals schon dazu gezwungen wurde, noch einmal Turnschuhe zu tragen, weil die Grünen zwar Minister stellen wollten, aber trotzdem noch irgendwie nicht so ganz ankommen im Establishment, sagt zumindest sehr, sehr viel über die Geschichte dieser Partei aus.
Vielleicht waren die einfach brutal schweißelig, diese Schuhe.
Welche?
Brutal was?
Welche?
So schweißig, weißt du, die Turnschuhe, er wollte sie einfach gar nicht mehr anziehen.
Nee, er fand es einfach nicht schön, er fand es affig, ihm war das peinlich, hat er im Nachhinein erzählt. Aber es auch, spricht auch für ihn, dass er Jahrzehnte darüber geschwiegen hat und so getan hat, als wäre es seine Idee. Was sie aber hatten vor ein paar Jahren, war ein ziemlich langer Streit um Krawatten im Bundestag. Also da war man weniger entscheidungsstark als die Sparkasse Essen, das war. Es war nämlich lange Pflicht, dass die Schriftführer, das sind reihum Abgeordnete des Bundestages, die dann vorne neben dem Bundestagspräsidenten sitzen und ihm quasi bei der Sitzungsleitung helfen, dass diese Schriftführer Krawatte tragen müssen. Das haben dann 2011 ein paar Abgeordnete der Grünen und der Linken verweigert und durften dann eben nicht Schriftführer sein. Das war ein kleiner Eklat. Der Streit ging über 3 Jahre. Noch 2013 hat dann der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert, der auf dieser Krawattenpflicht bestanden hat, zum Amtsantritt der neuen Schriftführer sämtlichen männlichen Schriftführern, das waren immerhin 30, einen neuen Schlips geschenkt, damit sie auch ja einen haben und sich nicht damit rausreden können, dass sie keinen haben, um da vorne einen tragen zu können. 2014 gab er dann aber doch nach und seitdem darf man auch ohne Krawatte vorne sitzen. Und dann gab es noch einen anderen Fall, das war auch sehr schön, wir hatten einmal einen Dirndl-Eklat im Bundestag.
Bitte was?
Also das war das da mit Horst Seehofer oder was?
Horst Seehofer trug Dirndl oder wie?
Lass mich bitte nicht mit diesem Bild alleine.
Nein, da war doch mal, ja wurscht, also erzähl.
Ich rede schnell weiter. Also es war eine Politikerin aus seiner Partei zumindest, und zwar die junge CSU-Politikerin Dorothee Bär. Die saß mal, als sie gerade Staatssekretärin war, im Dirndl auf der Regierungsbank, also da, wo die Mitglieder der Regierung im Parlament dann sitzen. Was gerade dann wiederum ein paar Grüne absolut unerträglich und irgendwie affig fanden, also genau jene, die vorher selber die Krawattenpflicht nicht einhalten wollten. Das hielt aber Dorothee Bär dann nicht davon ab, dieser Dirndl-Skandal, kurz darauf im Bayern-Trikot in den Bundestag zu kommen, was ich ja für den eigentlichen Skandal halte. Im Bayern-Trikot, ich bitte euch.
Das ist für dich problematisch, weil...
Naja, hallo Abgeordnete, steht im Grundgesetz, sollen schließlich das ganze Volk vertreten, ja, und nicht nur die Bayern-Anhänger. Also da kenne ich, keinen Spaß.
Ich bin mir nicht sicher, wenn der Lenz sich so über sowas aufregt, wie viel davon jetzt gespielt ist und Ironie mitschwingt oder ob er das ernst meint. Abgesehen davon, dass wir jetzt schon das zweite Mal über Fußball reden, also beziehungsweise ihr.
Ich möchte da noch ein modisches Argument reinbringen, wie so ein Bayern-Trikot okayer ist als ein BVB-Trikot.
Nein, über das reden wir jetzt
Rot
nicht.
Ist einfach, doch, das ist einfach noch etwas dezenter. Aber der Konter ist cool. Also wenn du blöd angemacht wirst wegen dem Dirndl und dann im Bayern-Trikot cool aufzukreuzen.
Das ist richtig guter Konter.
Wie wäre das denn bei euch? Wäre das bei euch möglich, was habt ihr überhaupt, Red Bull Salzburg-Trikot ins Parlament zu kommen? Florian, gibt es im Wiener Parlament Kleidervorschriften?
Nein, aber es gibt Diskussionen dazu, immer wieder. Also vor ein paar Jahren hat sich zum Beispiel ein ÖVP-Abgeordneter über einen Grünen beschwert, der Überraschung in Turnschuhen daherkam. Er fand es halt auch nicht lustig, dass Matthias Strolz, der damalige Chef der Neos, keine Krawatte trägt und kein Sakko und die Ärmel vom Hemd aufgekrempelt hat. Und was ihn auch empört hat, war, dass öfter Schulklassen in den Gängen rumsitzen würden. Das wäre irgendwie der Ehre, Angemessenheit des Parlaments und so weiter nicht zuträglich. Und dieser ÖVPler forderte damals auch wirklich ernsthaft eine Kleiderordnung, aber irgendwie wollte das wirklich niemandem sonst einleuchten, wozu es das braucht. Also nein, gibt's nicht.
Matthias, wie ist das denn mit den vielen Bankern bei euch in der Schweiz, bei euch in Zürich auch vor allem? Ich habe gesehen, dass zumindest die US-Großbank Goldman Sachs 2019 den Dresscode für die Mitarbeiter endlich mal abgeschafft hat. Gibt es bei euch doch Dresscodes bei UBS und anderen?
Nein, das ist ähnlich wie bei Goldman Sachs. Also die Banken hier, die setzen auch auf die Eigenverantwortung der Banker oder, kann man sagen, die Eitelkeit ihrer Angestellten. Die UBS ließ sich da vor zwei, drei Jahren mal zitieren, als sie gefragt wurde, also spezifische Vorgang gibt es nicht, schlussendlich zählen Maß und Ästhetik. Aber das war nicht immer so. Also ein paar Jahre vorher noch, da sorgte ein UBS-Dresscode für einige Aufregung, denn darin stand unter anderem solche Dinge. Zitat: Die Unterwäsche stellt eines der intimsten Teile unserer Bekleidung dar. Daher darf sie nicht unbeachtet bleiben. Ganz im Gegenteil. Sie muss ihnen perfekt passen, niemals zwicken, nicht in die Haut einschneiden und natürlich nicht unter ihrer Kleidung sichtbar sein. Oder, da stand auch, das wäre für Herrn Fischer, wechseln Sie Ihre Schuhe täglich mit frischen
Schuhen. Wer hat so viele Schuhe, um sie täglich zu wechseln?
Ja, Banker, hallo, Banker, wir sprechen von Bankern, wir sprechen von begehbaren Kleiderschränken. So, also, wechseln Sie Ihre Schuhe täglich mit frischen Schuhen, riechen Sie besser und verbessern Ihre Arbeitsleistung. Oder, noch ein Beispiel, der ideale Moment, um sich zu parfümieren, ist direkt nach einer heißen Dusche. Da dann die Poren der Haut noch geöffnet sind, so halten die Gerüche länger.
Da hat sich aber mal so richtig ausgetobt, oder?
Was ist das?
Also, aber leider wurde der Dresscode dann nach einer Woche bereits wieder zurückgezogen, weil dann alle so gaga fanden.
Aber Rechercheauftrag, mal denjenigen finden, der diesen Dresscode geschrieben hat.
Ja, bitte. Der muss Kolumnist werden irgendwo.
Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, was würde in einem Dresscode der Zeit stehen?
Wenn es nach dir geht? Oder wenn es...
Nein, generell. Ich fände das wäre so ein Projekt. Wir haben ja so ein Wandelteam bei uns im Haus, die immer das Haus neu denkt. Da wäre ein Dresscode vielleicht auch noch eine Idee.
Aber darf ich noch ganz kurz zu Bankern was sagen? Also mit deiner Geschichte kann ich nicht mithalten, Matthias. Es ist unmöglich. Aber es ist ja in Österreich so, dass du in deinem Unternehmen Kleidungsvorschriften erlassen darfst. Das muss begründet sein und im Arbeitsvertrag festgehalten. Aber es gibt ein ziemlich cooles Gerichtsurteil. Ich nenne das jetzt mal das Goldkettenurteil des obersten Gerichtshofs. Und da ging es um einen Banker, der eine Goldkette trug über dem Hemd. Und es hat sich auch im Grunde niemand darüber beschwert, also weder Kunden noch sonst wer. Außer dem Arbeitgeber, dem gefiel es gar nicht. Und es kam dann zu einer Klage deswegen. Und ging durch alle Instanzen und am Ende verlor der Goldkettenträger, weil, so die Begründung, die Bank sei sehr wesentlich auf das ihr von den Kunden entgegengebrachte Vertrauen angewiesen, das unter anderem auch dadurch erworben und erhalten wird, dass im Kundenbereich von den Angestellten eine dem Verständnis der Bevölkerung entsprechende Kleidung getragen wird. Tja.
Was war denn das Feierlichste und das Formalste, was ihr je so getragen habt? Habt ihr schon mal Frack, Smoking und sowas angehabt? Gab es da schon mal einen Anlass, wo ihr das musstet? Oder macht ihr das, wenn ihr Lust drauf habt, einfach so?
Also Frack und Smoking nicht. Da bin ich bis jetzt immer irgendwie drum herum gekommen. Ich habe aber einiges Sommer lang im Tourismus gearbeitet, in einer VIP-Lounge. Und da war ich immer gnadenlos aufgebrezelt. Also so mit silberner Krawattennadel und allem drum und dran.
Ich habe einmal in meinem Leben eine Krawatte getragen, da war ich Trauzeuge an der Hochzeit eines Freundes.
Hast du wenigstens selber bunden oder war das so eine vorgebundene, die man reinklippen kann?
Ich ließ sie mir binden.
Die schönste Krawatte, die ich habe, habe ich mal abgestaubt, als ich auf dem 60. Geburtstag von der Mutter einer Freundin war und mir der Mann des Geburtstagskindes, der Geburtstagsmutter, nicht mit ansehen konnte, dass ich da ohne Krawatte rumlief und habe mir dann eine Krawatte von sich geschenkt, die wirklich sehr, sehr teuer und sehr, sehr schön war. Ich zeige sie euch bei Gelegenheit, vielleicht beim nächsten Live-Auftritt.
Apropos, weil Matthias wieder von Hochzeiten geredet hat oder von einer Hochzeit, was sich bei uns gerade wieder breit macht seit einigen Jahren, sind diese Trachtenhochzeiten. Gibt es bei euch auch?
Nein, und was kommt nach den Trachtenhochzeiten? Bayern-Trikot-Hochzeiten, oder?
Wahrscheinlich, ja, genau.
Also gibt es in Deutschland auch nicht, aber vielleicht spreche ich da auch nur aus norddeutscher Perspektive. Hat sich das in Bayern auch längst wieder breit gemacht. Das kann gut sein.
Jetzt reden wir über Kleidung und der Matthias will eine Kleiderordnung einführen.
Nein, ich will nichts
einführen. Über kurze Hosen im Büro beschwert. Ich möchte nur sagen, geht gar nicht.
Die spinnen, die Deutschen.
Eva Herrmann war schon so einiges in ihrem Leben. Tagesschau-Moderatorin, verhinderte Hollywood-Schauspielerin, Frauen-Pissoir-Testimonial, antifeministische Buchautorin. Sie hat eine Zeit lang eine YouTube-Sendung moderiert, die rechte Verschwörungstheorien unters Volk zu bringen versucht. Mit dem Kopfverlag, einem Knotenpunkt im Netzwerk der Neuen Rechten in Deutschland, ist sie eng verbunden. Nun aber hat sie selbst für ihre Verhältnisse wohl noch eins draufgesetzt. Wie der Spiegel berichtet, soll Herrmann am Weltuntergang, den sie und ihre Mitstreiter ja seit Jahren beschwören, mitverdienen. Zusammen mit anderen habe Herrmann in Kanada eine Kolonie gegründet. Dort können sich Deutsche, die vor Merkel und all den anderen Grausamkeiten des modernen Deutschland fliehen wollen, Land kaufen, um unter Gleichgesinnten neu anzufangen. Frostbeulen dürfen die deutschen Siedler aber nicht sein. Im Winter wird es dort nämlich schon mal kälter als minus 25 Grad. Eva Herrmann bestreitet die Beteiligung an den Geschäften in Kanada. Ihre Verschwörungspropaganda bestreitet sie allerdings nicht. Eva Herrmann, ja, eine Deutsche, die wie viele andere spinnt.
Das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit Schweiz und Zeit Österreich, wo diese Woche was drinsteht.
Wir haben ein Gespräch zum Bundesfeiertag drin, und zwar mit der Wahlberlinerin Sophie Hunger, Schweizer Musikerin, indem sie unter anderem erzählt, wieso sie jedes Mal, wenn sie durch den Gotthardtunnel fährt, mit dem Auto von patriotischen Gefühlen erfasst wird.
Und bei uns gibt es eine große Geschichte zu 100 Jahre Salzburger Festspiele und ein Porträt über die Frauenministerin der Übergangsregierung Ines Stilling, die jetzt wieder Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium ist.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit USA Teil 2. Bis dahin sagen wir
vielen Dank.
Bye bye.
Und tschüss.